Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, wir haben heute wieder einmal eine Premiere zu feiern bei Die letzte Flasche. In einem echten Schloss haben wir ja schon eine Folge produziert, und zwar im Schloss Bellevue mit Jan-Göran Barth, dem Koch des Bundespräsidenten. Aber ein gekröntes Haupt hatte ich noch nicht am Mikrofon. Das ändert sich jetzt, denn mein heutiger Gast trägt tatsächlich eine Krone. Sie ist eine Majestät, eine Königin, wenn auch nicht auf Lebenszeit, so doch für ein ganzes Jahr. Es ist niemand Geringeres als die amtierende deutsche Weinkönigin. Eva Brockmann heißt sie, ist gelernte Winzerin und studierte Önologin. Eva kommt aus Haibach im bayerischen Landkreis Aschaffenburg. Das heißt, sie stammt aus dem Weinbaugebiet Franken. Aber seit ihrer Wahl zur deutschen Weinkönigin im Herbst 2023 repräsentiert sie natürlich alle 13 deutschen Anbaugebiete und mit ihnen die 15.000 Winzerinnen und Winzer in Deutschland. Und zwar im In- und Ausland repräsentiert sie die. Wie sie das macht, was sie als Weinkönigin so alles erlebt und wie sie ihr Amt sieht, darüber sprechen wir gleich. Erst einmal aber super, dass du heute Zeit für mich hast, liebe Eva. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Dankeschön, ich freue mich schon sehr.
Ja, du hast die Krone nicht auf, aber dabei, sie liegt hier hinter dir auf dem Tisch. Sag mal ein bisschen was zu dieser Krone. Ist die echt?
Also echt ist immer Definitionssache. Ja. Sie ist nicht aus Gold, wenn das deine, auch wenn darauf deine Frage abzielen soll.
Lohnt es sich, sie mitzunehmen?
Das würde ich mal sagen, lohnt sich nicht. Sie ist vergoldet, aber sie hat natürlich einen sehr hohen emotionalen Wert.
Ja, und da drauf ist, da sind so Weinranken drauf, eine Traube ist drauf und Steinchen sind auch dran.
Genau, die Traube, das Logo des Deutschen Weininstituts, 13 Beeren, also 13 deutsche Anbaugebiete, das verbirgt sich dahinter. Wenn man so ein bisschen die Karte der deutschen Anbaugebiete vor Augen hat, dann kann man die Gebiete in der Traube auch zuordnen, also jede Beere an ihrem Ort, an dem sie angebracht ist, steht auch für eines der Anbaugebiete und die Steine, 13 Stück, auch wieder 13 Anbaugebiete.
Ja, also hat sich jemand was bei gedacht.
Der Definitiv.
Ne? Und du bekommst die dann angepasst oder überlassen oder wird jedes Mal eine neue gemacht? Ist es?
Die wird immer weitergegeben. Deswegen ist der emotionale Wert ja auch so hoch, weil so viele Weinköniginnen vor mir schon eben diese Krone auch getragen haben. Ich glaube, es ist die dritte verschiedene Krone der deutschen Weinkönigin. Also immer mal wieder wird sie angepasst und modernisiert, weil auch hier wird ja mit der Zeit dann gegangen.
Ja, wollte ich sagen, also in den 40er, 50er Jahren sah sie noch deutlich anders aus, viel mehr wie so ein Schild, ganz schön massiv. Ne?
Genau, inzwischen und heute ist sie schlicht und ist elegant sie so schlicht und modern. Ja.
Was denkst du über dieses Krönchen? Ich meine, du bist junge Frau, du hast normalerweise keine Krone auf dem Kopf. Ist das noch zeitgemäß?
Das ist eine Frage, die begegnet einem in der Amtszeit ganz, ganz häufig. Braucht man überhaupt noch eine Weinkönigin oder braucht man diese Krone?
Nein, nur die Krone erstmal.
Erstmal nur die Krone. Also ich bin eine ganz starke Verfechterin der Krone. Für mich gehört sie mit dazu. Es ist unser erstes und einfachstes Erkennungsmerkmal, weil wenn man einen Raum betritt mit Krone auf dem Kopf, dann gucken immer gleich alle und sie ist auch Türöffner und Gesprächsanfänger. Also das kommen dann viele Leute, die fragen, Mensch, wer sind Sie denn? Warum tragen Sie denn eine Krone? Und dann steigt man natürlich gleich immer in der Thematik ein, über die man auch sprechen will, weil dann geht es gleich los mit den deutschen Weinen und mit unseren Gebieten. Mhm. Und für mich ist sie auch so ein bisschen Tribut an die Generationen Weinköniginnen vor mir. Denn jede einzelne Weinkönigin vor mir hat eine Krone der einen oder anderen Art getragen. Und um so ein bisschen hier auch die Tradition zu wahren und vor allem auch die Dankbarkeit zu zeigen, weil ohne die vielen Generationen Weinköniginnen vor mir könnte ich jetzt heute hier so in dem Amt gar nicht sitzen und das Amt so ausüben, ausführen, wie ich das für richtig halte, wenn es nicht vor mir eben schon 74 andere deutsche Weinköniginnen gegeben hätte. Und ja, für mich ist sie Erkennungszeichen, aber irgendwo auch eben Tribut an alles, was vor mir schon war.
Wir treffen uns heute in Potsdam. Du bist an diesem Wochenende hier in dienstlicher Mission, kann man sagen. Wir sind ja ohne Zeitbezug, weil man diesen Podcast ja dann immer hören kann. Aber trotzdem, was passiert gerade heute und morgen hier und was hast du hier zu tun?
Ich bin in Potsdam für das sogenannte Königliche Weinfest. Zum 12. Mal findet es in diesem Jahr statt.
Potsdam gibt es ja auch ein großes Schloss, ne?
Genau. Großes Schloss, kleinerer Weinberg, der davor ist, aber er wird gehegt und gepflegt in ganz liebevoller Art und Weise. Und ja, zum 12. Mal eben wird hier Weinfest gefeiert und ich bin gemeinsam mit der Gebietsweinkönigin Saale-Unstrut hier, denn Brandenburg gehört ja zum Weinbaugebiet Saale-Unstrut mit seinen Weinbergen. Aber nachdem hier auch viele andere deutsche Weinbaugebiete vertreten sind, bin auch ich eingeladen worden. Und das bringt mich jetzt an diesem Wochenende eben nach Potsdam. Gestern Weinfesteröffnung. Heute dann im Nachgang an dem Podcast geht's weiter für mich mit zwei Seminaren zu den deutschen Weinen.
Ah, machst du Seminare. Was würdest du sagen, du hast viele Weinfeste wahrscheinlich schon eröffnet jetzt in deiner Amtszeit. Was ist der Unterschied zwischen einem Weinfest in einer Weinregion und einem Weinfest hier in Potsdam? Gut, du hast eben schon gesagt, es gibt hier ein bisschen Brandenburger Landwein, aber es ist kein Weingebiet. Was ist der Unterschied?
Ich würde sagen, so ein bisschen auch die Herangehensweise der Menschen an Wein. In unseren Regionen, da ist dann doch oft Wissen vorhanden und dann sitzt man mit mehreren Leuten, die sich auch zumindest ein bisschen auch auskennen mit dem Produkt an einem Tisch. Und hier hat man häufig eben noch so eine unbemalte Leinwand. Das heißt, hier hat man auch die Gelegenheit, wirklich noch Wissen anzubringen und das finde ich auch so schön, da ist unglaublich viel Interesse vorhanden. Also ich freue mich auch heute wirklich sehr auf meine Seminare, denn das habe ich jetzt, die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, dass die Leute dann auch nachgefragt haben und aktiv auch an den Seminaren teilgenommen haben und im Nachgang dann ganz häufig auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe heute so viel gelernt und das war so schön und das macht mir so viel Spaß. Und ja, das freut mich dann immer, wenn ich über meine Leidenschaft, über den Wein sprechen kann und merke, es kommt an und wird gehört.
Und sind das jetzt spezielle Seminare? Also muss man Vorwissen haben oder machst du was ganz, ganz Simples jetzt gleich?
Ich werde es möglichst simpel halten. Ich halte ein Seminar über Riesling als unsere deutsche Leitrebsorte und dann so ein bisschen Trendthema momentan Drink Pink, also alles, was roséfarbene Produkte betrifft. Und ich steige immer erstmal ein, gebe so einen kleinen Rundumriss, was ist denn Deutschland als Weinbaunation überhaupt, was macht uns aus? Und dann steige ich ein und erkläre so ein bisschen zum einen eben über den Riesling, die verschiedenen Spielarten des Rieslings, warum ist es denn unsere Leitrebsorte und bei den roséfarbenen Produkten, was ist denn so Unterschied zwischen Rosé, Weiß, Herbst, Rot,
ja, cool.
Und allem.
Bevor wir das weiter vertiefen, bei die letzte Flasche bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin natürlich besonders gespannt, ob die deutsche Weinkönigin jetzt auch einen deutschen Wein im Gepäck hat oder irgendwas Exotisches. Ja, was hast du rausgesucht?
Ich habe einen deutschen Wein im Gepäck und er ist tatsächlich aus meiner Heimatregion. Es ist ein Frankenwein und es ist die letzte Flasche, die ich noch im Keller hatte, meines Lieblingsweines aus meinem Lehrbetrieb, bei dem ich auch noch im letzten Jahrgang vor Abschluss meiner Lehre selbst mitgearbeitet habe.
Ah, toll. Und zwar, was ist es? Ein Silvaner?
Ein Silvaner, genau. Ich bin aus Franken.
Ja.
Franken, ich habe gerade eben gesagt, Deutschland Leitrebsorte Riesling, Franken Leitrebsorte Silvaner. Und deswegen habe ich mich auch für einen Silvaner entschieden. Jahrgang 2019. Ich habe im Sommer 2019 meine Lehre abgeschlossen. Das heißt, den Herbst und die anschließende Kellerarbeit habe ich hier nicht mehr mitgemacht. Aber alles eben, was bis zum Herbst geführt hat, war ich aktiv noch in der Handarbeit, in der Maschinenarbeit im Weinberg mit dabei. Und deswegen habe ich mich auch für diese Flasche entschieden.
Also die Träubchen, die da drin verarbeitet wurden, hast du unter Umständen im Weinberg begrüßt oder denen ein bisschen Laub weggeschnitten, damit ein bisschen mehr Sonne dran konnte.
Ganz
oder was war das für ein
sogar.
Jahr 2019? War das ein heißes oder nicht so heiß? Ich weiß es gar nicht mehr.
2019 war, also wir hatten 2018 ja dieses extrem trocken heiße Jahr,
genau.
Und 2019 ist ein bisschen gemäßigter gestartet und auch im Sommer war es dann schon, ja, schön warm eigentlich, aber nicht ganz so extrem knalleheiß und trocken, wie es vom Jahrgang davor eben war.
Magst du mal einschenken?
Sehr
oder
gerne.
Aufmachen?
Ich mache erstmal auf.
Wie man hört, mit Schraubverschluss, sehr gut. Musste keine Korkeiche versterben.
Ja, das ist so ein bisschen auch die Philosophie meines Lehrbetriebes. Denn das Weingut, ich sage vielleicht erstmal den Namen, das habe
genau.
ich noch gar nicht gemacht.
Genau,
das Weingut Zehnthof Luckert in Sulzfeld am Main, VDP-Betrieb. Die haben, ja, ist mittlerweile schon viele Jahre her, ihr ganzes Sortiment von Korken auf Schraubverschluss umgestellt. Also da wird jetzt wirklich vom Gutswein bis hin zum großen Gewächs alles mit Schraubverschluss verschlossen. Und ich habe mal meinen Seniorchef damals in der Ausbildung gefragt, warum macht ihr das denn? Weil da streitet sich ja die ganze Weinwelt drüber, was jetzt besser ist oder ob überhaupt was besser ist.
Ich bin Fan, muss ich sagen, von Schraubi.
Mein Seniorchef hat mir damals einen Satz gesagt, den finde ich bis heute eigentlich sehr schön. Der hat mir das Ganze nämlich argumentiert mit: Er will einen Wein, wenn er ihn in 10 Jahren öffnet, will er einfach noch auch den gleichen Wein in der Flasche vorfinden. Oder auch wenn er ihn jetzt schon in jungen Jahren aufmacht und er macht, ich sag mal, 3 oder 4 verschiedene Weine der gleichen Rebsorte auf, dann will er 3 oder 4 Mal auch den gleichen Wein in der Flasche haben. Und wenn ich mit Korken arbeite, dann werde ich das eben nie haben, weil jede Flasche ja dann anders arbeitet und anders auch reift. Und so hat er mir das damals begründet, wieso sie sich für den Schritt entschieden haben. Und ich finde das eigentlich, ja, ich finde das eine schöne Herangehensweise. Ich Ich favorisiere nichts von beidem, muss ich sagen. Ich schätze beides sehr. Ich verstehe auch die Argumentation für das eine oder für das andere. Aber ja, es ist schön, dass jeder für sich selbst und für seine Philosophie das sich eben überleben kann, was er denn lieber möchte.
Total. Und das Wichtige jetzt ist ja sowieso, was ist im Glas, ja? Das hast du auch noch nicht gesagt. Ist es jetzt ein Ortswein, ein Lagenwein? Was haben wir?
Wir haben einen Ortswein, einen Sulzfelder Silvaner Alte Reben.
Oh.
Und das ist für mich einer der besten Silvaner, den es bei uns in Franken überhaupt gibt. Das war schon in der Lehrzeit, hat sich das zu meinem Lieblingswein so herauskristallisiert. Und es ist zwar die letzte Flasche 2019er, den ich im Keller habe, aber die Folgejahrgänge liegen da definitiv auch noch.
Okay, also wir trinken jetzt nichts weg, wo nachher geweint werden muss. Wollen wir mal reinriechen?
Gerne.
Ja, was Grünes, ne? Kommt da so.
Ja, und das finde ich eben auch das Schöne am Schraubverschluss. Wir haben jetzt hier einen 2019er Jahrgang eben in der Flasche und auch im Glas. Aber er präsentiert sich immer noch wunderbar frisch, finde ich.
Total.
Zum Ausbau bei Lukerts ist auch vom Gutswein bis hin zur großen Lage eigentlich alles gleich. Zum einen im Weinberg behandelt, aber dann auch im Keller. Es liegen alle Weißweine im großen Holzfass, werden auf der Hefe gelassen, also vergären erstmal spontan. Gibt keine Reinzuchthefe im Hause Lukert. Und dann liegen die Weißweine circa ein halbes Jahr auch auf der Vollhefe, sofern diese zumindest noch gesund ist. Und dann wird filtriert und gefüllt. Viel mehr passiert eigentlich mit den Weinen nicht, also spontan vergoren und Holzfasslagerung.
Wow, das ist schon eine Ansage, ne? Kraftvoll und kernig und präsent einfach, ja.
Bewegt sich bei Lukerts auch immer so zwischen Ortswein und erster Lage eigentlich. Also er hat schon viel Wumms, finde ich, für den Ortswein. Auch schöne Länge hinten raus. Das ist so das, was sich eigentlich zwischen Ort und Lage dann bewegt.
Und alte Reben heißt ja wahrscheinlich auch, dass nicht gerade vor 3 Jahren da reingesteckt wurde.
Die,
ne,
sind über 40 Jahre alte Reben, die da reinfließen.
Ja, merkt man einfach, dieser Extrakt, ne, der sich da zeigt, das ist einfach gutes Rebmaterial, was schon tiefer wurzelt und auch einfach, den Wein einfach auch komplexer macht. Toll. Was magst du daran? Du hast eben gesagt, das ist einer deiner absoluten Favorites. Ja. Also ist das nur diese emotionale Erinnerung an diese Lehrzeit oder?
Es ist zum einen sicherlich auch die emotionale Erinnerung, weil ich hatte eine sehr schöne Lehrzeit. 2 Jahre habe ich gelernt, beide Jahre auf diesem einen Betrieb eben. Ich habe mich gegen einen Wechsel entschieden, weil es mir dort eben so gut gefallen hat und weil die Familie auch unglaublich freundlich und sehr herzlich und offen war oder ist. Und der Silvaner Alte Reben, das war oder ist für mich einfach ein, von der Aromatik her, so ein wuchtiger, aber trotzdem filigran, eleganter Wein. Ein Silvaner, der den Boden, finde ich, auch sehr schön rüberbringt, ist auf Muschelkalk gewachsen und ist für mich eigentlich so der Inbegriff eines typisch fränkischen Silvaners. Und was mir bei Lukerts auch sehr gut gefällt, ist eben diese Ausbaurichtung, der Holzfassausbau, der sich in den Weißweinen häufig gar nicht so präsent zeigt, soll er aber auch nicht. Aber man merkt es trotzdem.
Absolut.
Diesen Schmelz, dieses Weiche, dieses leicht Runde, was ich in die Weine bekomme, ist einfach ein Weinstil, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt.
Und ist das für dich so ein Purwein oder eher ein Essensbegleiter?
Ich finde, er kann beides.
Ja.
Er lässt sich wunderbar nach Feierabend am Abend mit Freunden auf der Terrasse trinken. Aber er passt auch, finde ich, schon sehr, sehr schön zu Speisen. Dadurch, dass er eben diese Vielschichtigkeit auch mitbringt. Ich könnte ihn mir sehr, sehr gut zu einem Pastagericht, vielleicht mit Meersfrüchten oder sowas vorstellen, um da so ein bisschen eben dann die Frische wieder aufzufangen mit der Cremigkeit des Weines, wäre etwas, wozu ich ihn mir sehr schön vorstellen könnte.
Ja, durchaus. Es ist ja noch nicht ganz Mittagessenszeit. Ich sage jetzt nicht, wann wir aufnehmen, sonst gibt es wieder Kommentare. Wann trinkt ihr eigentlich schon Wein und so? Wir verkosten ja auch nur. Wir trinken jetzt hier nicht Sturzbäche davon. aber ich glaube, dass da kann man einfach ganz viel beim Essen begleiten. Kann man auch durchtrinken bei einem Menü. Ja, kann man vorne einen Salat oder was haben, ne? Eine Cremesuppe und dann einfach dabei bleiben und die Flasche einfach gemütlich dabei trinken.
Ein Allrounder.
Genau, ja, schön, dass der jetzt unser Gespräch begleitet, dass wir ganz zu Anfang ja doch vielleicht nochmal mit einer klärenden Frage beginnen sollten, nämlich, die hast du wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet, wie wird man überhaupt Weinkönigin?
Da muss ich in zwei Schritten eigentlich antworten, denn bevor man deutsche Weinkönigin werden kann, da ist man in seinem Heimatgebiet zunächst Weinkönigin gewesen. Also ich war vor einem Jahr noch fränkische Weinkönigin und bin jetzt schon seit einem knappen Jahr eben deutsche Weinkönigin. Und auf der Gebietsebene ist es unterschiedlich, was man tun muss, können muss, um Weinkönigin zu werden. Deswegen kann ich das tatsächlich auch nur für Franken eben beantworten. Bei uns gibt es drei primäre Zulassungsvoraussetzungen. Also die absolute Basis ist 18 und Autoführerschein, weil ohne Führerschein wird es schwierig. Man ist dann doch auf einmal sehr lange Strecken auch unterwegs. Mhm. Und wenn man eben diese Voraussetzung erfüllt, dann muss man bei uns entweder aus einer Winzerfamilie kommen. Das war früher mal alleinige Voraussetzung, musste man dann aber irgendwann mal öffnen. Mhm. Oder man war bei uns zuvor auf Ortsebene Weinprinzessin, hat also seinen Ort schon vertreten und die Winzerinnen und Winzer einer Ortschaft. Oder man hat die qualifizierende Ausbildung zur Winzerin gemacht. Ich habe keinen Familienbetrieb im Rücken, ich war nie Weinprinzessin, aber du hast es einleitend schon gesagt, ich bin gelernte Winzerin und habe auch in Geisenheim Weinbau studiert. Das heißt, das war dann für mich so das grüne Licht, weshalb ich zur fränkischen Weinkönigin zur Wahl antreten durfte. Ja, und dann steht man da zum wahrscheinlich ersten Mal in seinem Leben auf einer doch gar nicht so kleinen Bühne. Man muss viel Fachwissen mit sich bringen und eine circa 100 bis 120-köpfige Jury von sich überzeugen. Also Fachwissen ist eben das eine, aber dann geht es auch darum, kann man sich präsentieren, steht man sicher auf der Bühne, spricht man frei, spricht man ordentlich, sage ich jetzt mal. Und genau, dann wählt am Ende eben eine Fachjury die neue fränkische Weinkönigin zunächst und dann im September, Ende September jedes Jahr die Wahl zur deutschen Weinkönigin. Das ist das Ganze dann nochmal eine Ebene höher, wenn man so möchte. Große Live-Fernsehsendung, das Finale dann.
Im SWR,
genau. Millionenstarke Sendung im SWR.
Ja, glaube ich, eine der wirklich mit den besten Quoten, ne, diese Sendung. Unfassbar.
Ja, genau. Und dann im Vorentscheid zunächst als Livestream. Den kann man nicht im Fernsehen, da kann man nicht drüber stolpern, da muss man aktiv eben was dafür tun, dass man einschaltet. Ja. Da wird das Fachwissen, das pure reine Fachwissen gefragt von allen Kandidatinnen.
Weißt du noch, was da gefragt wurde?
Kannst du dich noch erinnern? Ja, wir waren 12 Kandidatinnen, also ein Weinbaugebiet hat bei uns gefehlt und jede der 12 Kandidatinnen bekommt 3 Fragen. Ja. Es sind immer 2 deutsche und eine englische Frage, also da wird auch gleich gecheckt, dass man in der Lage ist, auf Englisch über das Fachliche zu kommunizieren, weil man ist ja dann doch auch einiges im Ausland unterwegs. Mhm. Ich bin gefragt worden zum neuen Herkunftsbezeichnungssystem, also zu den Lagenklassifizierungen.
Puh, das ist aber eine Brettfrage.
Meine zweite deutsche Frage kann ich dir tatsächlich jetzt gerade aus dem Stegreif gar nicht mehr beantworten, aber meine englische Frage weiß ich noch, da hat mir ein Gast aus, ich glaube Griechenland war er, das ist aber nebensächlich, gesagt, er hat einen Süßwein gefunden von vor 20 Jahren in seinem Keller und er wollte wissen, ob der noch trinkbar ist. Ja, und das musste ich ihm dann auf Englisch erklären, dass er da eigentlich einen Schatz ausgegraben hat und dass er sich da sehr drauf freuen kann und was ihn dann eben erwartet.
Ja, kriegt man mal so einen Eindruck, was da für Fragen sind. Das war in der Vorentscheidung und dann von den 12 kommen dann wie viele ins Finale?
5.
5, genau. Und dann an dem Abend entscheidet sich dann auch vor Publikum, ne, im Saalbau im Saalbau in Neustadt?
In Neustadt an der Weinstraße.
Genau, in Neustadt an der Weinstraße, wer denn die deutsche Weinkönigin wird. Und seit 2 Jahren kann auch das Publikum mitvoten.
Genau. Ja. Es wird dann von 5 zunächst im großen Finale nochmal auf 3 die Zahl reduziert. Mhm. Das entscheidet noch ein letztes Mal die Jury, die vor Ort auch im Saalbau sitzt. Und dann, wer von den letzten 3 schlussendlich die deutsche Weinkönigin werden darf, das entscheidet eben mit mir im zweiten Jahrgang dann jetzt das ganze Fernsehpublikum.
Cool, also das ist dann wirklich auch demokratisch entschieden und nicht nur, so eine Jury ist ja auch immer ein bisschen gefärbt, ne? Da sitzen natürlich eher ältere Leute drin, mehrheitlich, ne? Und eher Weinfachpublikum. Und da hat man dann einfach die Breite der Leute, die das interessiert und die das gucken gerade, ne? Und denen das auch wichtig ist.
Ja.
Okay, ich habe verstanden, wie das geht, was ich noch nicht weiß. Warum wolltest du das machen?
Weil für mich das Amt einer Weinkönigin eine unglaubliche Ehre darstellt. Ich bin reingelernt in dieses ganze Fach. Also ich habe mir das alles wirklich selbst erstmal erarbeiten müssen und meine Leidenschaft für das Produkt dann auch erst finden müssen. Das ist mittlerweile auch schon wieder fast 9 Jahre her. Die Zahl ist erschreckend groß, wenn ich mal so drüber nachdenke. Na ja. Aber es ist für mich, oder es war für mich in dem Moment, als mein Name damals bei der fränkischen Weinköniginnenwahl verkündet wurde, war das für mich so eine große Ehre, dass mir das Vertrauen auch geschenkt wurde, dass ich zunächst meine Heimatregion repräsentieren darf und dann ist ja irgendwo, schließt sich der logische nächste Schritt an, dann auch das Ganze auf deutscher Ebene zu probieren. Und das ist dann schon nochmal eine ganze Schippe obendrauf, weil man dann für nicht nur eine, sondern für 12 weitere, insgesamt 13 Gebiete stehen darf. Ja. 15.000 Weinerzeuger haben wir, circa zumindest in Deutschland. Und eine gesamte Berufsbranche ein Jahr lang nach außen vertreten zu dürfen und nicht nur Gesicht, sondern eben auch Sprachrohr sein zu dürfen, das ist ja unglaublich.
Aber es ist natürlich auch ein wahnsinniges Invest, ja, von deiner Seite, von persönlicher Zeit, von Freiheit, die du aufgibst, ne? Wie viele Termine hast du im Jahr? Jetzt als deutsche Weinkönigin?
Als deutsche Weinkönigin, also 300 sind es bestimmt.
Puh. Ja, also da musst du ja schon im Kalender einen dicken, roten Kreis machen, wenn du mal irgendwie zu einer privaten Geburtstagsfeier willst, oder?
Ja, wobei, da muss ich sagen, das ist sehr schön, wir sind ja zu dritt. Ich habe ja noch 2 Weinprinzessinnen, die mit mir Deutschland als Trio eben vertreten.
Sozusagen die Zweit- und Drittplatzierte aus der Endausscheidung,
genau,
ne?
Genau, genau.
Sagst du nochmal die Namen von den beiden?
Jessica Himmelsbach aus Baden,
genau, Jessica.
Und die Lea Bassler aus der Pfalz.
Genau.
Genau, und dann ist es schon auch mal schön, dass ich sagen kann, hey, an dem Tag hat meine Oma Geburtstag, den trage ich mir ein, da möchte ich gerne frei haben. Und wenn dann ein Termin reinkommt, dann sagt die Jessica, ja, ich kann das machen. Oder die Lea sagt, ja, da würde ich aber gern hin. Und andersrum natürlich, wenn die beiden mal was haben, dann verteilen wir das auf die anderen 2. Das ist schon ganz schön, dass man da so im Trio eben agieren kann.
Aber du bist das schon jetzt ein Jahr mindestens hauptberuflich, ne? Ja. Du machst jetzt nicht noch nebenbei einen Job, oder? Einen anderen Job.
Ich war in einer relativ glücklichen Situation. Ich habe letzten Sommer im Juli, glaube ich, mein Studium in Geisenheim abgeschlossen mit dem Bachelor und wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass ich 3 Monate später in Neustadt auf der Bühne stehe. Das heißt, ich habe mich dann gar nicht drum bemüht und mir eine Arbeitsstelle gesucht, vor allem, weil ich auch parallel noch fränkische Weinkönigin das Ganze eigentlich auch schon in Vollzeit war.
Ja.
Und dann habe ich also die Jobsuche quasi ein bisschen nach hinten verschoben und wollte erstmal abwarten. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich nebenher nicht in einem Beschäftigungsverhältnis. Das Ganze würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn ich schon einen Job gehabt hätte, wenn ich schon fest im Berufsleben stehe. Bei der Jessica aus Baden zum Beispiel ist es so, die arbeitet nebenher oder sie hat gearbeitet in einem Betrieb und das hat sie auch nicht gekündigt. Das macht sie weiter, hat die Zeit ein bisschen reduziert. Das Ganze beruht so ein bisschen auch auf Gegenseitigkeit, so ein Geben und Nehmen mit dem Arbeitgeber ist das dann. Da muss schon auch so ein bisschen Verständnis dafür da sein. Aber sie ist in der Weinbranche beschäftigt, das heißt, da ist der Chef auch mehr als stolz, dass er eine deutsche Weinprinzessin im Unternehmen hat. Und da wird dann schon auch Rücksicht aufeinander genommen. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich frei bin, in Anführungsstrichen, dass ich eben nicht zu meinem Chef sagen muss, du, die Woche kann ich quasi vollkommen, aber dafür nächste Woche bin ich gar nicht da.
Ja.
Es erleichtert es mir schon und wenn ich dann mal einen Tag nichts im Kalender stehen habe, dann kann ich auch mal die Füße hochlegen.
Ja, absolut. Sag nochmal, was sind deine Aufgaben, beziehungsweise was sind nicht deine Aufgaben?
Meine oberste Aufgabe ist eigentlich ja Repräsentanz für alle unsere Anbaugebiete und für alle Winzerinnen und Winzer in Deutschland zu sein. Das Ganze gestaltet sich ganz unterschiedlich. Mal eben so wie auch heute dann im Anschluss noch an unseren Podcast Seminare zu halten oder auch mal bei Abendveranstaltungen über unsere deutschen Weine in Form einer Weinprobe zu sprechen oder manchmal auch Teilnahme an großen Gesprächsrunden, die dann auch so ein bisschen in die aktuelle politischere Lage mit reingehen. Es ist eine ganz, ganz vielseitige Aufgabe, die deutsche Weinkönigin. Was ich nicht mache, wo das Deutsche Weininstitut auch Wert drauf legt, ich gehe auf keine Veranstaltung, wo ich nur schmückendes Beiwerk bin. Also man wird mich nie auf einer Veranstaltung sehen, wo ich nett lächle und winke und auf 3 Fotos bin und dann wieder gehe. Das finde ich sehr, sehr schön. Den Weinköniginnen und auch den Weinprinzessinnen wird immer eine aktive Rolle gegeben. Wo
genau.
Ich bin, habe ich auch was zu sagen, wie auch
also
immer
wie
das
jetzt.
Dann aussehen muss.
Du machst jetzt gleich ein Seminar. Du machst jetzt nicht nur Winke-Winke und hier für die Lokalpresse schönes Foto mit der Krone, sondern...
Das gehört natürlich auch mit dazu. So verbreitet sich ja auch so das Wort über die deutsche Weinkönigin und wo sie überall rumkommt. Aber wir sind eben weit mehr als nur eine hübsche junge Frau, die ein Krönchen trägt.
Sondern du bist ja auch auf der, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen, auf der Pro-Wein habe ich dich zum Beispiel auch gesehen, hast du auch moderiert. Ne?
Genau, da haben wir auch Seminare gehalten. Und aber da finde ich auch schön, dass da so viel Wert drauf gelegt wird, dass wir auch eben zeigen, wir sind mehr als nur hübsche junge Frauen, sondern wir können auch wirklich was.
Ja, über Frauen oder Nicht-Frauen können wir gleich nochmal sprechen. Ja, aber nochmal kurz über Aufgaben bzw. über die Fähigkeiten. Was für Fähigkeiten braucht die Weinkönigin?
Sie muss definitiv reden können. Reden muss sie auf jeder Veranstaltung und das Ganze eben möglichst frei. Und natürlich auch sicheres Auftreten. Aber was auch ganz wichtig ist, guter Umgang mit Menschen. Weil auf jeder Veranstaltung trifft man auf Leute und das sind die unterschiedlichsten Menschen. Da sind Politiker, aber es sind eben auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Kunden oder Gäste, die auf einen zukommen. Und da muss man eben auch in der Lage sein, auf jeder Ebene über die Weine sprechen zu können. Das heißt, über die absoluten Basics, die so die ersten Gesprächspunkte oder Anknüpfungspunkte vielleicht für manche zu den deutschen Weinen sind, aber dann eben auch zu den aktuell wichtigen und brisanten Themen, die in der Branche so passieren. Das heißt, da muss ein ganz breit gefächertes Wissensspektrum eigentlich vorhanden sein.
Wie merkst du das denn, was jetzt gefragt ist bei deinem Gegenüber?
Das merkt man meistens ganz schnell. Also man kennt ja dann irgendwann auch so sein Gegenüber. Man sieht ja immer wieder die gleichen Leute auf Veranstaltungen. Das heißt, dann kann man die auch irgendwann ganz gut einschätzen, auf welcher Ebene bewegen die sich denn. Oder eben, wenn ich jetzt so wie heute auf einem Weinfest unterwegs bin, wo dann eher so, nicht dieses Top-Wissen vorhanden ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und da macht es mir schon auch immer Spaß, über die absoluten Basics zu sprechen, muss ich sagen.
Sagen wir mal so absolute Basics, wo man denkt, da spricht man gar nicht mehr drüber, aber da sprichst du dann drüber.
Das fängt manchmal an, wenn es so eine ungewöhnlichere Rebsorte zum Beispiel gibt, die dann manchen Leuten vielleicht gar nichts sagt, dass man darüber sprechen kann. Oder eben heute dann auch mein Seminar über die verschiedenen Rosé-Spielarten, wo manche Leute eben denen gar nicht bewusst ist, dass es neben dem klassischen Rosé vielleicht auch noch was anderes gibt. Und vor allem, was sind denn die Unterschiede, dass das nicht nur Synonyme eben füreinander sind. Das würde ich mal sagen, sind so Basics, über die ich gerne spreche, weil ich das eben auch erst vor etlichen Jahren mal lernen musste, was denn überhaupt die Weinwelt so ausmacht.
Ja, aber passiert es dir auch, dass dann so, ich sag mal, Wein-Nerds kommen und dich das ein bisschen testen wollen?
Ja, durchaus, durchaus. Ja? Das ist mir nicht nur einmal passiert. Und da ist es aber, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich selbst mal noch was beibringen lässt. Also wenn man dann sich auch mal eingesteht, bin ich jetzt überfragt oder über das Thema weiß ich jetzt nicht so viel. Und dann lässt man sich eben mal wieder selbst was erklären. Das ist durchaus auch mal schön.
Deine Vorgängerin hat dir geraten, habe ich in der Recherche vor diesem Gespräch gelesen, die hat dir geraten, Fingerspitzengefühl zu zeigen und diplomatisch zu sein. Mhm. War das ein guter Rat?
Ja, doch. Also definitiv, Fingerspitzengefühl ist, würde ich sagen, immer wichtig, wenn man mit Menschen zu tun hat, ganz egal, in welcher Branche man sich da jetzt bewegt und befindet, weil man da halt einfach immer den richtigen Umgang und Umgangston dann auch treffen muss. Und das ist definitiv, würde ich mal sagen, ein sehr guter Rat, diplomatisch natürlich, weil ich als Person ja auch über viele Dinge meine eigene Meinung habe, aber nach außen hin die große Gesamtmeinung aller jetzt treffen muss. Das heißt, da ist Diplomatie definitiv wichtig. Mhm. Man darf sich selbst nicht verlieren, ist vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt, den man hier anbringen kann. Aber man muss nach außen natürlich schon fürs große Ganze gut stehen.
Kannst du mal ein Beispiel machen, wo du diplomatisch sein musst? Diplomatischer, als dies vielleicht lieb wäre?
Das fängt vielleicht schon auf so ganz kleiner Ebene an, weil wir ja immer viel über Riesling sprechen als deutsche Leitrebsorte, aber wir haben ja einige Anbaugebiete, die sich nicht den Riesling auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben zum Beispiel die Ahr, die ja viel für Rotwein, Spätburgunder, Frühburgunder steht. Dann haben wir eben Franken, die für ihre Silvaner stehen. Wir haben im Baden mit den vielen verschiedenen Bereichen, die auch nicht alle nur für Riesling stehen.
Und viel Burgunder dort.
Genau, ne? Burgunder oder dann im Markgräflerland den Gutedel zum Beispiel. Und da finde ich es manchmal eben schwierig, diese Gebiete dann nicht zu verlieren.
Aber, wie meinst du das?
Nicht zu verlieren? Dass die sich auch mitgenommen fühlen.
Ah ja, okay.
Und natürlich spreche ich als deutsche Weinkönigin jetzt auch immer über Riesling und ich schätze unsere Rieslinge auch sehr. Wir machen unglaublich gute Rieslinge. Mhm. Das ist schon, finde ich, auch hat seine Berechtigung, dass es unsere Leitrebsorte ist, aber da ist es mir immer wichtig, auch zu schauen, die anderen dann eben nicht hinten runterfallen zu lassen.
Ich finde auch wichtig, mal zu schauen, was die Leute wirklich trinken. Also auch eben fernab von den Anbaugebieten, was die Leute an Weißwein eigentlich bestellen. Ja. Und ich erlebe das so, dass auch sehr viel eben Burgunder-Rebsorten getrunken werden.
Definitiv,
sehr, sehr viel.
Ja, zurzeit.
Zurzeit, vielleicht ist es auch nur eine Mode. Ich glaube, über den Riesling wird halt immer sehr viel gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob so die Endkonsumenten immer so die großen Riesling-Fans sind, weil der Riesling ist ja auch ein bisschen kapriziös, kann das zumindest sein, ja, er ist so dieser Transporteur des Terroirs und zeigt sich immer ganz anders. Man weiß eigentlich nicht so genau, was man bekommt, wenn man einen Riesling kauft, finde ich. Also es kann, ne, kann ein Lagenriesling sein, der sehr von der Lage geprägt ist, kann sehr viel fruchtbetonter sein, wenn es was Einfacheres ist. Man muss auch ein bisschen was wissen über den Riesling, finde ich.
Ja, weil er halt eben so facettenreich ist und deswegen schätze ich den Riesling auch sehr, weil er eben eigentlich alles kann. Er kann so ein ganz leichter, einfacher Sommerwein sein. Er kann aber auch im Holzfass ausgebaut und mehrere Monate auf der Hefe gelagert sein und dann schwerer, runder, vollmundiger werden. Er kann bis in den edelsüßen Bereich eigentlich alles abdecken. Und das macht ihn zum einen zu einer, ja, wirklich vielseitigen und sehr, sehr schönen Rebsorte, zum anderen aber für Verbraucher vielleicht manchmal auch ein bisschen kompliziert.
Das meinte ich. Wir machen mal einen kleinen Break und riechen nochmal und schmecken nochmal in die letzte Flasche rein, in deinen Mitbringsel-Wein von deinem Lehrbetrieb.
Er öffnet sich langsam, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Es kommen jetzt so ein bisschen ganz leicht so fruchtige Aromen, finde ich,
durch. Ja, mehr so eine, was würdest du sagen, was kommt mit Birne?
Birne, Aprikose hätte ich jetzt
Aprikose
auch gesagt.
Aprikose auch, ja, sowas so Gelbfruchtiges.
Reife, genau,
ne?
Reife, gelbe Früchte sind da jetzt auf jeden Fall
schön,
dabei.
Ja.
Die haben vorhin, finde ich, noch total
gefühlt. Ja, ja, der kam hier frisch aus der Minibar quasi.
War auch ein bisschen zu kalt, aber im Hotelzimmer hat man halt nicht die perfekten Kühlungsbedingungen.
Hm. Ist jetzt auch im Geschmack sehr viel fruchtiger.
Mhm.
Also eben, als er so kalt war, kam doch auch diese Holzprägung, finde ich, mehr im Geschmack. Jetzt ist es noch viel schöner eingebunden, finde ich.
Jetzt wird er wird auch ein Stück vollmundiger, finde ich. Noch ein Stück breiter und weicher. Meine Mutter trinkt die Luckert-Weine sehr gerne am zweiten Tag. Wenn sie über Nacht geöffnet im Kühlschrank standen, dann sagt sie, dann sind sie viel zugänglicher.
Okay.
Am Anfang sind sie für meine Mutter zumindest häufig noch sehr verschlossen und in sich gekehrt. Und jetzt merken wir es ja schon, die letzten, was waren es, 20 Minuten vielleicht, die Flasche jetzt offen war, hat sich unglaublich viel verändert. Und ja, meine Mutter trinkt sie sehr, sehr gerne, wenn sie eine Nacht im Kühlschrank verbracht haben.
Und wie sind sie dann? Kommt dann noch mehr Frucht?
Da werden sie ein Stück weicher, würde ich sagen, und verlieren so ein bisschen dieses Schroffe, dieses Karge. Mhm. Es kommt sicherlich auch ein bisschen Frucht mit durch, wobei das ist ja immer auch ein bisschen rebsortenabhängig, aber sie werden einfach ein bisschen zugänglicher.
Ja, wobei mir dieses bisschen mineralisch Karge daran auch super gut gefällt. Ja. Also ein toller Wein. Lass uns mal schauen auf das, was deine Kommunikation ist als deutsche Weinkönigin. Sichtbarkeit und Stellenwert des deutschen Weins in der Welt steigern ist ja irgendwie so ein bisschen die Überschrift. Nach den Monaten, die du jetzt schon im Amt bist, wo ist deutscher Wein eigentlich außerhalb von Deutschland besonders beliebt?
Unser immer noch größter, wichtigster Exportmarkt, USA. USA ist für die deutschen Weine ein sehr, sehr großer Markt. Da ist auch viel Interesse vorhanden. Ich war jetzt als deutsche Weinkönigin nicht da, aber die Jessica als Weinprinzessin ist rübergeflogen. Und was für uns ein aufstrebender und immer wichtigerer Markt wird, ist Skandinavien, die Länder im Norden von uns.
Warum ist es so?
Weil dort, ich glaube, unser Weinstil sehr geschätzt wird. Also da kommen zum einen Rieslinge unglaublich gut an, Rieslinge, die eher auf dieser frischeren, säurebetonteren Seite gehalten sind. Und Skandinavien liebt Piwi. Also auch so ein Trend, der immer, immer größer wird, der auch nicht mehr wegzudenken ist. Und
die pilzwiderständigen Rebsorten, also quasi die Zukunftsweine, für die man weniger im Weinberg spritzen muss, weniger Bodenbearbeitung machen muss, die einfach ein bisschen nachhaltigeres Wein machen auch erlauben.
Und ich finde Skandinavien für uns einen sehr spannenden Markt, weil dort der Nachhaltigkeitsgedanke schon viel weiter fortgeschritten ist als bei uns. Und man kann als Weingut nach Skandinavien eigentlich auch nur exportieren, wenn man mindestens Leichtglasflaschen nutzt. Also die wollen diese extrem schwere GG-Flasche schon gar nicht mehr sehen, weil die einfach, was die Umweltbilanz angeht, zu schlecht ist.
Also die Verpackung für die Premium-Weine, ne?
Genau, so, genau. Und was da auch ein ganz großes Thema ist, ist, was ich auch sehr spannend finde, womit wir uns auf dem deutschen Markt aber einfach noch sehr, sehr schwer tun, ist Bag-in-Box. Also den Wein, man kennt es vielleicht aus
den Sangria aus dem...
Zum Beispiel, ja, ich hätte jetzt mit Apfelsaft vielleicht gearbeitet. Der 3 oder 5 Liter Plastikschlauch, der in einem Karton abgepackt ist, das meint eben Bag-in-Box und ist für Weine eigentlich ein ganz hervorragendes Transport- und auch Lagermittel, weil der Wein im Behälter sehr lang frisch bleibt. Also ich kann diesen Bag-in-Box-Wein im 3 oder im 5-Liter-Beutel wochenlang im Kühlschrank liegen lassen und werde jedes Mal, wenn ich mir ein Glas zapfe, quasi einen sehr, sehr, sehr frischen Wein im Glas haben. Und bei den deutschen Konsumenten ist Bag-in-Box schwer durchzusetzen, noch zumindest, aber der skandinavische Markt ist eben dafür sehr offen und vielleicht ist es dann für uns auch irgendwann mal so ein Anstoß, komm, das bringen wir jetzt mal bei uns auch.
Aus Nachhaltigkeitsaspekten, meinst du, ist das da, ja. Sind die da offener dafür?
Ja, also der skandinavische Markt ist sehr auf Nachhaltigkeit bedacht, möglichst wenig CO2-Ausstoß, gute Umweltbilanz und da sind wir, ich weiß die Zahlen jetzt leider gerade nicht auswendig, aber wir sind mit Bag-in-Box einfach auf einer ganz anderen Ebene hier, was die CO2-Bilanz betrifft, unterwegs als mit unseren althergebrachten Glasflaschen.
Und wo würdest du sagen, in welchen Ländern ist für den deutschen Wein noch Luft nach oben?
Ich würde fast sagen, in unseren direkten Nachbarländern Richtung Osteuropa dann gedacht. Ah. Wir haben jetzt hier einen relativen Newcomer, der unseren Exportleiter stark nach oben geklettert ist mit Polen.
Ah, ja.
Polen ist seit letztem Jahr Nummer 4 für den deutschen Export, also relativ hoch. Und trotzdem, ich war vor einiger Zeit erst in Danzig, also in Polen unterwegs. Und da haben mir viele Leute noch gesagt, das ist so schade, bei uns gibt es eigentlich so gut wie gar keinen deutschen Wein. Da ist durchaus noch mehr Potenzial, würde ich mal sagen, vorhanden, weil das Interesse hier ist auch da. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich auch mal so in der näheren Umgebung umzuschauen und gar nicht gleich sofort USA oder Asien ganz, ganz groß, ganz weit wegdenken.
Das sind einfach Märkte, die sich ja auch entwickeln sehr schnell, ne? Also wo jetzt einfach mehr Kaufkraft ist, wo auch wahrscheinlich ein bisschen Weinwissen und Weinleidenschaft entstanden ist über die letzten Jahre, ne? Und wo das Angebot gar nicht so schnell nachkommt. Wächst wahrscheinlich, wie die Leute, die es gerne sich anschauen und probieren möchten.
Ja, also das wären für mich echt mal Länder und Märkte, wo es vielleicht lohnenswert wäre, wenn man so ein bisschen versucht, Fuß zu fassen.
Wie hat sich denn dein Blick auf den deutschen Wein überhaupt verändert durch deine Auftritte im Ausland, durch deine Besuche da?
Man lernt.
Du bist ja vorher so mit deiner Frankenbrille und dann mit der deutschen Weinbrille so auf die Anbaugebiete und kommst dann plötzlich ins Ausland.
Man lernt unglaublich viel über so den Ruf, den die deutschen Weine im Ausland teilweise immer noch haben. Ich war in Japan auf der ersten Prowein in Tokio, die dieses Jahr stattgefunden hat. Und es kamen relativ viele Japaner zu mir, die gemeint haben, ja, und deutsche Weine, ja, tun sie sich schwer mit, weil die sind ja immer süß. Und ich habe die angeguckt und gemeint, also bei uns sind die deutschen Weine eigentlich trocken und dann hat sich rausgestellt, dass dieser Ruf sich einfach seit vielen Jahrzehnten mittlerweile dort hält, dass deutsche Weine mit Restzucker ausgebaut werden, weil es ja schon eine Zeit gab, wo auch bei uns dann eben die Weine süßer waren und mittlerweile trinken wir eigentlich ja nach außen hin zumindest fast nur noch trocken und trockene Rieslinge eben, trockene Rote. Und dann war ich sehr erstaunt, dass dort noch dieses Denken vorhanden war, deutsche Weine sind süß. Und dann habe ich das gleich auch als Anlass genutzt und bin mit den Damen und Herren dann vor zur Verkostungstheke und habe so ein bisschen gezeigt, was wir aktuell in Deutschland eigentlich für eine Schiene fahren. Und ja, das hat mir gezeigt, dass man eigentlich viel offener dann auch in solche Länder und solche Märkte gehen muss und sich auch erstmal anhören muss, was ist denn so die Sichtweise vor Ort, weil die häufig ganz anders ist, als man das vielleicht erwarten würde.
Ja, oder das ist ein Image, was einfach nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, ne? Wo man wahrscheinlich ein bisschen oder irgendjemand vielleicht geschlafen hat. Jetzt nicht du bist ja erst seit einem knappen Jahr im Amt, aber das muss ja irgendwie dieses Image entstanden sein und sich gehalten haben und nicht überschrieben worden sein durch ein neues Image.
Umso besser ist es, dass es seit diesem Jahr eben die Prowein in Tokio auch gibt. Und wir waren auch im ersten Jahr gleich mit über 20 deutschen Weinerzeugerinnen und Weinerzeugern vor Ort. Das heißt, da war auch gleich großes Interesse vorhanden. Und das wird wohl auch jetzt die nächsten Jahre hoffentlich so weitergehen.
Wenn man da im Ausland steht als deutscher Wein, ist das ja was ganz anderes als die Kommunikation im Innern. Also ich nehme das oft noch so sehr böse gesagt, würde man sagen, Kirchturm spitzenmäßig war, also der Mittelrhein, die Nahe, die Hessische Bergstraße, alle halten ihre Region hoch und so. Du bist dann plötzlich im Ausland und das ist doch dann gar nicht mehr interessant.
Da muss ich sagen, fährt das Deutsche Weininstitut eine sehr gute Strategie für Messen im Ausland, weil wir immer die einzelnen Betriebe mit dabei haben und die haben auch alle ihren eigenen kleinen Substand an unserem großen Stand. Und es gibt auf jeder Messe immer die große Verkostungstheke vorne wo auch das Deutsche Weininstitutslogo dann dran ist und wo eben von jedem Betrieb, den wir im Rücken hinten dran mit dabei haben, auch einen Wein vorne haben. Das heißt, wir sind dann erstmal Ansprechpartner Nummer eins und haben da auch gleich mal die Gelegenheit, über die verschiedenen deutschen Regionen zu sprechen. Und wenn sich dann bei uns an der Verkostungstheke was herauskristallisiert, was für den Kunden dann sehr interessant ist, dann schicken wir die auch gerne nach hinten dann zu den jeweiligen Betrieben weiter. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein sehr gutes Konzept, weil man bei uns eben erstmal die Gelegenheit hat, sich im Allgemeinen zu informieren und zu schauen, was ist denn Deutschland als Weinbauland überhaupt, aber dass wir dann eben gleichzeitig die Möglichkeit bieten, direkt dann mit den Winzern im Hintergrund zu sprechen und da dann auch noch mehr zu verkosten oder verkosten zu können, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Strategie.
Du bist ja sehr viel auch in den deutschen Regionen unterwegs, nicht nur im Ausland. Ihr habt, glaube ich, als Weinmajestätentrio ja auch die ganzen Anbaugebiete mit offiziellen Besuch sozusagen einmal durch, ne? Oder?
Noch nicht, zwei fehlen noch.
Zwei fehlen noch, aber das schafft ihr noch bis September. Wie erlebst du das so zwischen den Weinbaugebieten? Also ist da viel Zusammenhalt oder ist da viel Rivalität?
Rivalität habe ich jetzt nirgendwo gemerkt. Man spricht offen miteinander und auch übereinander und die Weinwelt ist ja so klein. Man kennt sich einfach und man schätzt sich dann auch über die Anbaugebiete wirklich sehr. Und es gibt, glaube ich, keinen Winzer in irgendeinem Gebiet, der nicht irgendwo einen Freund drei Weinbaugebiete weiter hat. Also das ist da, ist der Austausch schon, finde ich, sehr, sehr schön. Das ist aber auch was ich mir wünschen würde, dass da einfach noch so ein bisschen mehr vielleicht intern auch über die Gebietsgrenzen hinweg kommuniziert wird. Das Ganze gibt's so in benachbarten Regionen schon manchmal. Also die Rheinland-Pfälzer, alle sechs, haben eine ganz gute Kommunikation. Sie unterstehen ja auch alle einem Weinbauministerium. Das ist dahingehend schon mal sehr, sehr gut in der Kommunikation. Aber ja, es ist dann schon irgendwo auch schwierig zu kommunizieren, wenn man auch was die Geologie und Geografie angeht, komplett unterschiedlich ist. Also ich weiß, dass es so die Südostschiene gibt quasi.
Wer ist die Südostschiene?
Das ist Baden, Württemberg, Franken, die Hessische Bergstraße ist mit dabei und dann Sachsen und Saale-Unstrut, die ganz gut eigentlich miteinander arbeiten und auch miteinander sprechen. Da ist zwischen den Weinbauverbänden ein sehr reger und offener Austausch. Und ja, da wäre es einfach schön, wenn man das Ganze deutschlandweit so ein bisschen vertiefen und intensivieren könnte. Aber ja, ich verstehe schon auch, dass Baden und die Ahr beispielsweise einfach komplett unterschiedlich sind. Und
aber man könnte ein paar mehr Weichen einbauen auf der Nord-Süd-Schiene, ne? Im Bild
ja,
zu bleiben,
ich
wo
glaube,
man nochmal rechts und links abbiegen kann.
Ein bisschen mehr geht immer, würde ich mal behaupten.
Ja. Hast du schön diplomatisch ausgedrückt. Welche deutsche Weinregion hast du in deiner Amtszeit für dich nochmal ganz neu entdeckt?
Ich muss zugeben, ich war vor meiner Amtszeit noch lange nicht in allen 13. Das heißt, ich habe viele wirklich zum ersten Mal jetzt kennengelernt und habe einige für mich versteckte Perlen gefunden. Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Nahe. Kleine Region, aber unfassbar schön landschaftlich und die Menschen so offen und so herzlich und wir sind überall so freundlich auch empfangen worden. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist Saale-Unstrut. Da waren wir, das ist noch keinen Monat, glaube ich, her. Habe ich auf Bildern schon viel gesehen, hat mir schon immer auch auf Bildern sehr, sehr gut gefallen. Und dann waren wir dort vor Ort und wir waren alle drei hellauf begeistert. Es war von der Landschaft her wunderschön, die Weine top, die Weingüter, die wir besucht haben, auch ja faszinierend einfach. Der Weinbau dort mit den Terrassen nochmal ganz anders ja eigentlich, als man es vielleicht so von seiner Heimatregion auch kennt.
Und auch noch sehr viel Bewegung, ist ja noch ein relativ Neustart junges Gebiet nach der Einheit, also auch schon 35 Jahre her, aber da tut sich einfach auch noch viel, ja. Ne? Da entstehen viele neue Betriebe. Auch.
Genau, nee, also es war in allen Elfen bisher sehr, sehr schön. Sachsen und Baden fehlen uns noch, kommt aber alles bis Ende diesen Monats auch noch, also bis Ende Juli haben wir alle 13 Gebiete jetzt dann durch. Das heißt, zwei fehlen uns jetzt noch, aber alle 11, die wir bisher besucht haben, es war überall schön.
Ja,
was wir sehr schätzen, ist der Austausch, der dann da zustande kommt. Also wirklich auf der absoluten Basisebene zwischen Weingut oder auch Weinbauverband und uns, was für uns ein sehr wertvoller und unfassbar wichtiger Austausch ist, weil wir so ja überhaupt erstmal mitbekommen, was passiert eigentlich in den Gebieten, was beschäftigt die Betriebe, wo geht auch in den einzelnen Gebieten die Reise so hin. Und ja,
dann kannst du es auch richtig kommunizieren,
genau,
was dir erzählt
wird
vorher. Gibt es so Highlights, auf die du jetzt schon gerne zurückblickst aus deiner Amtszeit?
Es sind...
Für die Top 3?
Die Top 3. Also Highlights waren für mich schon die großen Reisen ins Ausland, weil es spannend ist zu sehen, wie die Welt auf die deutschen Weine reagiert. Und jetzt habe ich es vorhin schon ein paar Mal angesprochen, auch zu sehen, wie da Interesse und Wissen vor allem auch schon vorhanden ist. Das ist, war für mich einfach absolut schön. Was für mich aber definitiv auch Highlight ist, das ist unsere Deutschland-Tour. Also die Bereisung in alle 13 Gebiete, weil es die, ja, weil es die Grundlage eigentlich für unser Schaffen und für unser Reden auch darstellt. Und diese Möglichkeit zu haben, in einem Jahr 13 Gebiete zu besuchen, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles.
Aber du hast jetzt das eben so ein bisschen unterschlagen. Wir haben ja über Polen gesprochen, ja, wo du warst. Und du hast angedeutet, in Japan warst du. Mhm. Das war's, Polen und Japan?
In Paris war ich noch.
Oh, cool.
Genau. Ja. Also ich war insgesamt 14 Tage in Asien unterwegs. Mhm. China war auch noch mit dabei.
Wow.
Tokio, Shanghai und Peking habe ich mitgemacht. 3 Städte in 14 Tagen. Das war so meine große Reise. Und dann 4 Tage Danzig und 3 Tage Paris.
Ja, nochmal kurz zu China vielleicht. Hast du da noch so einen Aspekt, der dir einfällt? Wie gucken die Chinesen auf deutschen Wein? Die machen ja sehr viel selber inzwischen.
Ja.
Fast Weltmarktführer inzwischen bei Weinproduktion.
Also ich habe ein Weingut in China besucht, während ich dort war, vor den Toren Pekings gelegen. Und ich war fasziniert. Ich habe da auch einen Riesling probiert. Und ich muss ja fast leider Gottes sagen, der steht unseren deutschen Rieslingen in nichts mehr nach.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob, wenn man ihn mir blind hingestellt hätte, ob ich in der Lage gewesen wäre zu sagen, wo der her ist. Ich glaube nicht. Dahingehend, das war sehr, sehr spannend zu sehen, wie da die Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten vorangeschritten ist. Wir müssen es mit einem wachsamen Auge beobachten, weil China für uns auch großer Exportmarkt ist, aber wir davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren sich deutlich drastisch verändern wird, weil die Chinesen auf einem sehr guten Weg sind, ihren eigenen Konsum decken zu können. Und sobald sie ihren eigenen Konsum decken können, dass sie zumindest, was so dieses Basissegment angeht, den Import auch weitgehend stoppen werden. Ich denke, sie werden nie aufhören, das hochpreisige Segment einzukaufen und einzufliegen, die Premiumweine, ob trocken oder edelsüß, aber dass sie für ihre Basis eben dann selbst im Land sorgen werden.
Muss ich ja sagen, als Endverbraucher, mich beruhigt das ja eher, weil ich stelle mir dann vor, wenn die Milliarden Chinesen alle jetzt europäischen Wein kaufen würden, weil sie selber keinen produzieren, wäre es für uns ja auch schwierig, unseren eigenen Bedarf zu decken.
Das
stimmt. Dass alles weggekauft wird, wäre auch nicht gut. Wir sind ja ein Genuss-Podcast. Gab es denn auch außergewöhnlich tolle Sachen zu essen?
Die gibt's immer. Wein und Speise ist ja ein sehr, sehr schönes Paar, wie ich finde.
Was richtig Gutes, richtig
was,
Tolles.
Richtig
Außergewöhnliches.
Ein ganz außergewöhnliches Gericht kann ich jetzt tatsächlich gar nicht nennen, aber wir waren, als wir am Mittelrhein waren, auf den Mittelrhein-Genussmomenten, das ist eine Abendveranstaltung, wo es Weine fast des gesamten Mittelrheins gibt und es kochen verschiedenste Köche direkt vor Ort.
Aha.
Das heißt, da steht dann jeweils ein Restaurant mit hinten dran und die stellen dann ihre Köche frei für diesen einen Abend und es wird live gekocht und man kann sich dann also seine Speisen selbst raussuchen und die passenden Weine dazu. Und das war ein Konzept, das mir sehr gut gefallen hat, weil zum einen man mit den Köchen reden konnte, was denn so für Gedanken hinter dem Gericht stecken. Und dann waren natürlich auch alle Winzer vor Ort, mit denen man sprechen könnte, ich habe mir jetzt das und das geholt, was kannst du mir denn dazu empfehlen? Und da einfach dieser direkte Austausch und sich dann mal von beiden Seiten quasi die Gedanken dahinter anhören, das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Food Pairing
Am
Mittelrhein. Wo war das? In welcher Stadt?
Okay,
das findet ihr raus, wenn ihr die Veranstaltung nochmal googelt, die heißt
die Mittelrhein-Genussmomente. Der Ort wechselt auch jedes Jahr.
Ja, es gibt ja eine Menge solcher Veranstaltungen, nicht immer gleich mit gutem Essen dabei, aber eben auch Mythos Mosel zum Beispiel, oder ähnliche Sachen auch an der Ahr gibt es sowas. Ne?
Mythos Mosel haben wir auf unserer Moseltour auch mitgemacht, beziehungsweise hätten wir mitmachen sollen. Ja. Ich war da leider krank. Ich bin dann die Mosel erst einen Tag später angereist, weil ich mit Fieber und Erkältung im Bett lag. Deswegen ist mir das leider durch die Lappen gegangen. Aber nächstes Jahr als Privatperson hat man ja auch die Möglichkeit, dahin zu gehen.
Okay, also wir haben ein paar Highlights umrissen. Kannst du noch Begegnungen nennen, irgendwie mit besonderen Menschen, an die du dich auch später noch erinnern wirst? Irgendwie kannst du da jetzt schon so ein bisschen was für dich sortieren?
Ja, man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen in diesem Jahr. Was für mich immer wichtige Begegnungen sind, ist mit der Politik, weil man da häufig auch Gelegenheit hat, mal zu sprechen und auch nochmal Anliegen der Winzerschaft vorzubringen und da auch wirklich so, ja, das Gefühl hat, was tun zu können und zumindest mal sich Gehör zu verschaffen. Was dann am Ende daraus wird, kann man ja selbst dann nie beeinflussen, aber zumindest zu wissen, ich habe was gesagt und ich hab ein Anliegen vorgebracht und vielleicht was weiterbringen können. Das ist für mich was ich an dem Amt sehr schätze und auch wertschätze, dass man diese Möglichkeit in jungen Jahren eben schon bekommt, da vielleicht etwas tun zu können. Und ansonsten sind es für mich eigentlich Begegnungen mit den Winzern, aber auch so wie jetzt heute auf Weinfesten mit Endverbrauchern, die einfach weinbegeistert sind und da zu sehen, dass man es schafft, so ein Lächeln und solche Freude ins Gesicht zu zaubern, das ist, ja, da geht mir das Herz auf, das ist einfach schön.
Jetzt sind wir noch mal kurz beim Thema Weinfest. Es gibt ja bei Weinfesten, wenn Alkohol im Spiel ist, manchmal fallen die Hemmungen, wie oft kommen dir Leute doof? Oder hast du das irgendwie, hast du da Strategien?
Also es passiert mir gar nicht mehr so häufig. Ich glaube, gut, ja, das war vielleicht, das war sicherlich vor 10, vor 15 Jahren noch was anderes. Zeigt aber auch, wie viel weiter wir gekommen sind und dass also auch für die deutsche Weinkönigin, für die deutschen Weinhoheiten ein Ansehen vorhanden ist. Und es kommen tatsächlich ganz viele auf mich zu und fragen, sind Sie die Weinkönigin? Weil die Krone sehen und gleich richtig assoziieren. Klar, es passiert mir auch mal, ich bin mal gefragt worden, ob wir ein Junggesellen in Abschied sind und wer von uns denn heiratet und bla bla bla. Das ist dann natürlich immer nicht so schön. Aber ich würde mal sagen, zu 95% sind die Begegnungen wirklich positiv und die Leute wissen jetzt nicht vielleicht, wer ich genau bin, aber was ich hier mache und warum ich die Krone trage. Und das ist schon schön zu sehen.
Da sind wir schon nochmal so bei diesem Thema, wie verändert sich auch das Amt? Wir haben das ganz am Anfang kurz angetippt. Ja, am Mittelrhein gibt es ja schon einen Weinprinzen.
Ja, und an der Nahe mittlerweile auch.
Und das heißt, die könnten im Prinzip dieses Jahr auch kandidieren als Weinkönigin oder ist das nicht vorgesehen?
Als Weinprinz erstmal noch nicht, weil das Vorrecht hat immer die Weinkönigin des Gebietes. Ja. Aber
ach so, die sind dann Weinprinz und nicht Weinkönig.
Genau, so wie ich noch die zwei Weinprinzessinnen habe, gibt es eben da jetzt den Weinprinzen. Aber das heißt, am Mittelrhein wird dieses Jahr die Julia als Gebietsweinkönigin auch das Vorrecht haben. Es gab schon die Vorfälle, dass die Gebietsweinkönigin gesagt hat, sie kann nicht zur Wahl, weil sie darf nicht oder es passt nicht aus diesen oder jenen Gründen. Und in solchen Fällen werden dann die Prinzessinnen gefragt. Das heißt, sollte irgendwann mal die Königin sagen, sie geht nicht zur Wahl, dann kann es durchaus sein, dass auch mal ein Prinz nachrückt. Oder es wird ja demnächst gewählt und es gibt schon wieder Anbaugebiete, wo auch klar ist, dass Männer mit auf der Bühne eben stehen. Und sobald der erste Mann also den Königsposten bekommt und keine Gebietsweinkönigin, sondern dann ein Gebietsweinkönig existiert, dann darf der junge Mann auch zur Wahl der deutschen Weinkönigin, so wie sie momentan noch heißt. Wir sind da offen, das DWI kommuniziert das auch. Sobald der erste Gebietsweinkönig feststeht, wird man die Wahl auch irgendwie umbenennen müssen. Man weiß momentan noch nicht so ganz, wie man es nennen wird, Wahl der deutschen Weinhoheit oder wie auch immer. Und vor allem, man weiß noch nicht, wie man den König dann kennzeichnen würde, weil eins steht fest, meine Krone kann er eigentlich nicht tragen. Das macht sich auf einem Männerkopf, glaube ich, nicht so gut. Nee. Aber also man ist offen, man ist auch gefasst, dass es jederzeit eigentlich soweit sein könnte. Dieses Jahr ist es noch nicht der Fall.
Spannend trotzdem. Eine Idee wäre vielleicht auch, das so zu nennen, wie ihr euren Instagram-Account nennt, nämlich German Wine Ambassadors.
Ja, die Weinbotschafter,
Ihr seid ja auch Weinbotschafter. Welchen Stellenwert hat Social Media für dich und deine Prinzessin?
Ein sehr großer Stellenwert. Also wir merken das auch, wir haben einen Facebook-Kanal und einen Instagram-Kanal. Muss ich gestehen, wir merken, dass wir nicht mehr so ganz diese Facebook-Generation sind. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich nicht die TikTok-Generation bin. Also wir sind so momentan noch das Mittelding. Es gibt mittlerweile einen TikTok-Kanal vom Deutschen Weininstitut. Da sind auch schon so kleine Clips von uns mit drin. Okay. Wobei,
wie heißt der denn?
Ich glaube Wines of Germany.
Wines of Germany, okay.
Aber da ist auch von vornherein klipp und klar gesagt worden, also wir werden sicherlich keine lächerlichen Tänzchen oder sowas machen, sondern wir machen dann eher so informative Videos, wie schwenke ich ein Weinglas richtig, sowas
zum Beispiel. Rebsorten-Lotto
oder sowas. Genau, ja, genau. Also da so ein bisschen spielerisch Wissen und Wein eben verbinden. Aber Social Media ist sehr wichtig, weil man gerade über Instagram mit der Story-Funktion aktuell immer so vorzeigen kann, hey, ich bin da, ich mache das. Wir waren gestern alle drei unterwegs und wir haben alle drei dann auch parallel quasi gezeigt, wo wir sind. Ich in Potsdam, die Lea war in Niederroden und die Jessica war an der Mosel unterwegs. Und da einfach gleich aktuell zu zeigen, hey, wir sind drei Mädels und wir sind komplett unterschiedlich gerade unterwegs und machen auch ganz unterschiedliche Sachen im Moment. Mhm. Das stößt auch auf sehr viel Resonanz. Also wir kriegen auch immer mal wieder dann Nachrichten und hey, es ist so schön, dass ihr uns so mitnehmt und dass ihr uns zeigt, was ihr macht und es macht so Spaß, euch zu gucken. Und manchmal, wenn wir Bilder aus Anbaugebieten zeigen, dann kommt auch, boah, sieht's da aber schön aus und da fahre ich dann und dann hin, ich habe schon gebucht und so weiter und so fort. Das ist einfach dieser spontane, ungezwungene Austausch ist super schön.
Wo wir jetzt bei der jüngeren Generation sind, vielleicht nicht TikTok, aber irgendwie dann doch Insta oder Gen Z oder so, sind natürlich auch bei diesem Thema Weinkonsum geht zurück. Mhm. Gerade Jüngere halten sich zurück. Wie erlebst du das?
Ist ein Thema, das uns überall in den Gebieten, aber auch darüber hinaus jetzt gerade beschäftigt. Wir sprechen auf fast jeder Tour darüber, weil es viele Betriebe zurzeit merken, dass weniger Wein gekauft wird. Wenn die Zahlen belegen es auch, vom Wirtschaftsjahr 22 auf 23 ist eine Flasche Wein pro Person, genau, pro Kopf und Jahr weniger getrunken worden.
Schon eine Menge.
19,9 auf 19,2 Liter waren es, glaube ich, pro Kopf und Jahr. Und das ist schon nicht wenig. Eine ganze Flasche Wein weniger als Jahresverbrauch pro Kopf. Ist keine kleine Summe und da müssen wir natürlich irgendwie drauf reagieren. Vor allem, wenn wir uns mal anschauen, dass der demografische Wandel uns unmittelbar bevorsteht eigentlich und die personenstärkere, ältere Generation, ich sehe es an meinen eigenen Großeltern, so gut wie keinen Wein eigentlich mehr konsumiert. Und die eh schon personenschwächere, jüngere Generation, die nachkommt, auch weniger Wein trinkt. Deswegen beobachten wir jetzt eigentlich auch gerade so ein bisschen ein Umschwenken auf alkoholfreie Produkte oder entalkoholisierte Produkte, wie sie eben heißen. Das ist für mich auch ein spannender Weg. Ich probiere unglaublich gerne die entalkoholisierten Weine, einfach auch um zu schauen, wo stehen wir denn, wo geht's denn noch hin? Und das ist für mich auch so ein Ansatzpunkt, an dem es für mich, für uns, für die Weinhoheiten ganz Deutschlands, egal ob jetzt Gebiet oder eben auf deutscher Ebene, noch ganz viel Nachholbedarf vielleicht auch gibt, weil ich komme immer wieder auf Veranstaltungen, wo es dann irgendwann um alkoholfreie Produkte geht und dann sagen die Leute immer, oh, das schmeckt aber nicht. Und dann rede ich so ein bisschen mit denen und dann finde ich raus, ja, die haben vor 10 Jahren das letzte Mal einen alkoholfreien Wein getrunken. Und vor 10 Jahren waren wir halt einfach noch auf einem ganz anderen Level gestanden, als wir das heute sind. Deswegen ist da noch viel Kommunikation eben da und auch zu tun und sicherlich auch, was den technischen Aspekt.
Genau, Qualität, ne? Genau. Qualitätsarbeit ist auch noch zu tun.
Genau, da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, nee. Das wissen wir auch, aber wir sind, denke ich, auf einem sehr guten Weg.
Und es war ja beim alkoholfreien Bier nicht anders. Die ersten alkoholfreien Biere haben auch furchtbar geschmeckt.
Das sagt mein Vater auch immer. Also ich kann mich da nicht dran erinnern, das war vor meiner Zeit, aber mein Vater sagt auch mal, ja, jetzt gebt euch doch noch ein paar Jahre Zeit, weil beim Bier, boah, das hast du nicht trinken können und heute merkst du kaum noch einen Unterschied.
Du bist jetzt bis Ende September noch im Amt. Am 27. September wird die 76. Deutsche Weinkönigin gewählt. Was kommt für dich danach?
Für mich kommt danach ein Angestelltenverhältnis in der Weinwelt. Ich habe noch nichts Festes. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen und Monate orientiert und mal meine Gedanken sortiert. Was will ich denn? Wo soll es denn für mich hingehen? Habe jetzt, denke ich, für mich auch eine ganz gute Richtung gefunden. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil, wie gesagt, ich habe noch nichts Festes, aber ich führe Gespräche, ich bin dahinter und es ist auf jeden Fall die Weinwelt. Die wird mich nicht mehr verlieren. Ich habe auch mittlerweile einen Partner mit einem Weingut im Rücken. Okay. Das heißt, kleiner Familienbetrieb auch bei uns in Franken. Da gibt es immer was zu tun. Ich werde noch nicht voll dort mit in die Selbstständigkeit einsteigen. Aber ja, ich habe lange überlegt, ob ich einen reinen Bürojob machen will und bin aber jetzt dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass das, worin ich mich am Anfang in die Weinwelt verliebt habe, genau dieses mit den Händen arbeiten, das draußen arbeiten, sehen, was man den ganzen Tag über schafft. Und deswegen bin ich jetzt dann doch eher wieder davon weggekommen, mich so rein ins Ministerium oder in die Landesanstalt, ins Büro zu verkriechen und werde schon schauen, dass ich so ein bisschen draußen bleibe.
Ja, es wäre auch wirklich Perlen vor die Säule bei so einem Kommunikationstalent, wie du es bist, nur noch mit dem Rechner und den Akten zu kommunizieren. Also, du machst was draus aus deiner Amtszeit auf jeden Fall.
Hoffe ich doch.
Wie hat sich denn dein Weinkeller verändert im letzten Jahr?
Im letzten Jahr ist viel deutscher Wein dazugekommen. Also,
aber du hast einen Weinkeller.
Ich habe einen Weinkeller. Ich habe mittlerweile sogar einen Weinkühlschrank. Der ist dazugekommen vor einigen Monaten. Er ist gut gewachsen. Ich bin so ein kleiner Organisationsfreak. Ich habe eine Excel-Liste angelegt.
Ich dachte, jetzt kommt eine App oder so. Nee, ich habe auch eine Excel-Liste. Da bin ich ja ganz
also ich habe eine Excel-Liste, die ich angelegt habe, katalogisiert, Jahrgang, Anbaugebiet, Rebsorte und so weiter und so fort. Einfach um den Überblick so ein bisschen zu behalten und auch wenn ich sage, hey, ich habe jetzt aber Lust auf eine Scheurebe, dass ich dann eben in meine Excel-Liste eingeben kann, Scheurebe und dann sehe ich, was habe ich da noch im Keller und weil sonst hätte ich, glaube ich, irgendwann mal den Überblick verloren und es ist tatsächlich momentan zumindest auch noch so, dass er weiter wächst und weiter wächst, weil ich wenig Gelegenheit habe, mal in einem ruhigen Abend zu Hause ein Fläschchen Wein aufzumachen. Ja. Da setze ich dann nach der Amtszeit drauf.
Herrlich, gute Aussichten. Was glaubst du, was für einen Stellenwert wird Wein in deinem Leben in der Zukunft einnehmen? Also wird das sowas Wichtiges bleiben, wie es im Moment ist? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass du davon wieder wegkommst?
Glaube ich eigentlich nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Genauso wie ich mir vor 10 Jahren noch kein Leben in der Weinwelt hätte vorstellen können, kann ich es mir jetzt eigentlich nicht mehr außerhalb der Weinwelt denken. Vor allem, weil ich auch über Ausbildung und Studium dann viele Freunde gewonnen habe, die auch nicht nur Wein als Beruf, sondern auch als Hobby und Leidenschaft haben. Das heißt, er ist fest zum einen im Beruflichen verankert, zum anderen aber eben auch in meiner Freizeit, wie gesagt, auch mit Partner und Betrieb. Da, der wird mich nie wieder verlassen, der Wein, und das ist auch gut so.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Eva. Danke dir sehr für diese Einblicke in deine Arbeit als deutsche Weinkönigin. Ja, wir haben zusammen eine Flasche vom Zehnthof Luckert getrunken, einen 2019er Silvaner, Alte Reben, ein Ortswein, richtig?
Genau.
Ja, und haben festgestellt, wie wunderbar sich der geöffnet hat. Vielleicht probieren wir zum Abschluss auch noch mal kurz rein. Ja.
Es ist unglaublich.
Jetzt es geht so einfach, Honignoten.
Es geht
ne?
einfach immer weiter. Ja, diese Entwicklung, der bleibt nie stehen. Das ist faszinierend. Hm.
Ja, auch jetzt ein bisschen zu warm geworden inzwischen. Aber
zu viel geredet.
Heute auch ein warmer Tag und so. Aber auf jeden Fall auch, glaube ich, geöffnet morgen noch ein Genuss. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.